Der Predigttext steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 1 und 2 und weiterfolgend 11 bis 32. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, »Wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen?« Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. »Dein Bruder ist zurückgekommen«, lautete die Antwort, »und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat.« Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, »So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot, und nun lebt er wieder. Er war verloren, und nun ist er wiedergefunden.
Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe. Jesus spricht in Rätseln. Und wir schauen uns Gleichnisse an. Das ist was, was für Jesus sehr typisch war. Jesus hat typischerweise Gleichnisse erzählt. Gleichnisse sind Vergleiche, steckt ja auch das Wort gleich irgendwie drin. Und Jesus hat Situationen und Geschichten aus dem Alltag der Menschen damals verglichen, um ihnen etwas über Gott und Gottes Reich zu verdeutlichen und verständlich zu machen. Steffen hat gesagt, Gleichnisse sind sowas wie Glaubensverstehhilfen oder auch Merkhilfen. Die prägen sich gut ein. Und die machen irgendwas einleuchtend. Und ein Grund, warum Jesus Gleichnis erzählt hat, es war nicht so sehr, dass er der Entertainer war und er wollte einfach coole Geschichten erzählen, damit die Leute ein bisschen Spaß haben oder gute Nachtgeschichten, damit die Leute einschlafen, sondern er wollte, dass die Menschen umdenken. Und die meisten seiner Gleichnisse haben eine Pointe, irgendeine überraschende Wendung, durch die man plötzlich merkt, oh, da habe ich ja ganz anders gedacht. Und wo man vielleicht so ein bisschen ins Nachdenken kommt, wo man vielleicht sogar Vorurteile abbaut. Und das andere, was Jesus erreichen wollte, war, Er wollte Leute zum Nachdenken bringen, und zwar über sich selbst. Er wollte Selbstreflexion anregen. Das heißt, er hat die Geschichten bewusst erzählt, damit sich Leute da hineinversetzen und sich fragen, in welcher Rolle bin ich eigentlich? Wie würde ich in dieser Situation reagieren? Und dadurch etwas über sich selbst lernen. Wir schauen uns heute eins von den zwei berühmtesten Gleichnissen an, die Jesus erzählt hat. Und zwar das sogenannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das andere berühmte ist der barmherzige Samariter. Und es ist ein sehr bekanntes Gleichnis, wurde oft in der Kunst verarbeitet, in der Literatur. Vielleicht kennt ihr das Bild von Rembrandt, auch vom verlorenen Sohn, wo der wiederkommt, diese berühmte Szene. Das heißt, die Predigt heute trägt ganz nebenbei etwas zu eurer Allgemeinbildung bei. Aber darum ging es Jesus nicht primär, sondern wie gesagt, er wollte uns eine neue Sicht geben, worum es eigentlich bei Glauben geht und auch eine neue Sicht auf uns selbst. Diese Story ist echt total cool. Um das Gleichnis zu verstehen, müssen wir verstehen, warum Jesus das überhaupt erst erzählt. Also was bringt ihn dazu, diese Geschichte zu erzählen? Er hat die ungefähr 30 nach Christus erzählt, vielleicht ein paar Jahre vorher, in Palästina. Und es war so, dass Jesus eine unglaubliche Anziehungskraft hatte auf Menschen. Und zwar ganz besonders auf die Menschen, die zur sozialen Unterschicht gehörten, die ausgegrenzt waren, Leute, auf die andere herabgeschaut haben. Und obwohl Jesus ein gebildeter Rabbi war, fühlten sich Außenseiter und Leute vom Rand der Gesellschaft bei ihm total wohl. Das waren zum Beispiel Zolleinnehmer, Leute, die mit der Besatzungsmacht der Römer kollaboriert haben und anderen Geld aus der Tasche gezogen haben, um sich selbst zu bereichern. Das waren Leute, die als Sünder galten, Leute mit einer unmoralischen Vergangenheit, Leute, die aus religiöser Sicht unten durch waren, die vielleicht auch gar nichts mit Glauben und Religion am Hut hatten. Und das haben die Pharisäer nicht verstanden. Das war die gebildete, religiöse, moralische Elite des Landes. Und die dachten, Jesus ist doch einer von uns. Warum hängt er dann die ganze Zeit mit den Leuten da ab? Weiß der nicht, was für Leute das sind? Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und es war jetzt nicht so, dass die Pharisäer die anderen Menschen alle total verabscheut haben. Die haben zum Beispiel auch gespendet, ja, und haben den Almosen gegeben. Das hat dazugehört. Als guter Mensch macht man das. Aber Jesus hat nicht einfach nur irgendwie Geld gespendet und eine Münze in den Hut geworfen, sondern Jesus hat mit den Menschen zusammen gegessen. Er hat sie eingeladen und sich einladen lassen. Die sagen hier, der isst sogar mit denen. Das heißt, er verbringt Zeit mit ihnen, er baut Beziehungen auf mit ihnen, er teilt sein Leben mit ihnen, er schließt Freundschaften mit ihnen. Die heutige Entsprechung ist vielleicht sowas wie, wenn ich statt einem Obdachlosen eine Münze in den Hut zu werfen, den für ein paar Wochen bei mir zu Hause aufnehme. Das haben meine Eltern gemacht. Das ist eine völlig andere Ebene. Da lernt man sich plötzlich persönlich kennen. Da bekommt man einen Einblick ins Leben. Da kann man sich nicht mehr aus dem Weg gehen. Und Jesus wird kritisiert dafür, dass er das macht. Es gibt Dinge, für die wir als Kirche kritisiert werden sollten. Und Vorwürfe, mit denen wir uns anfreunden sollten. Nämlich die Dinge, für die Jesus kritisiert wurde. Und ich frage mich, warum wir leider oft zu Recht als Kirche für alles Mögliche kritisiert werden, was wirklich keinen Platz bei uns haben sollte, aber dann nicht kritisiert werden für solche Dinge wie hier. Wenn wir als Kirche Jesus repräsentieren und er in uns lebt, müsste doch genau das passieren. Ich wünsche mir das so, dass man irgendwie sagt, boah, mittendrin, da ist jeder willkommen, da gehen ja Leute hin, mit denen würde ich nie was machen. Mit denen würde ich mich nie treffen wollen, aber da sind sie gut aufgehoben. Es wäre eine schöne Kritik, dass wirklich alle Menschen hier einen Platz haben. Und Jesus wird mit diesem Vorwurf konfrontiert und erzählt daraufhin drei Gleichnisse. Und bei all diesen drei Gleichnissen geht es darum, dass etwas verloren geht und dann wieder gefunden wird. Das erste Gleichnis ist ein Gleichnis von 100 Schafen, bei dem ein Schaf verloren geht, der Hirte sucht es und findet es wieder und feiert. Das zweite Gleichnis ist das von einer Witwe, die hat 10 Silbermünzen, hoher Wert, verliert eine und geht die dann suchen und findet sie wieder. Und das letzte Gleichnis ist dieses, was wir eben gehört haben, von einem Vater mit 2 Söhnen, ein Sohn geht verloren und kommt dann wieder. Und diese Gleichnisse, die haben eine Steigerung. Der Verlust wird immer größer. 1 von 100, 1 von 10, 1 von 2. Und in allen Gleichnissen werden die Sünder quasi verglichen mit dem, was verloren geht. Also mit dem Schaf oder der Münze oder dem jüngeren Bruder hier. Und das Besondere an diesem dritten Gleichnis ist, dass die Pharisäer hier auch einen ganz tollen Platz haben. Die bekommen nämlich den prominenten Platz des älteren Bruders. Und der Vater in diesem Gleichnis, der steht für Gott. Und wir werden jetzt gleich entdecken gemeinsam, wenn wir so durch das Gleichnis durchgehen, warum das eine Antwort ist auf die Kritik an Jesus, dass er sich mit Sündern abgibt. Und ich möchte durch die drei Charaktere durchgehen. Erstens wollen wir uns den jüngeren Sohn anschauen, dann den älteren Sohn und dann am Schluss den Vater. Den jüngeren Sohn, den begegnen wir zum ersten Mal in Vers 12. Und da tritt er so auf, dass er zum Vater sagt, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Also er will sein Erbe ausgezahlt haben. Damals war das im Erbrecht so geregelt, dass der Älteste 2/3 bekommt von dem Vermögen und die anderen bekommen dann das letzte Drittel. Und der Grund dafür war, dass der Älteste auch die Hauptverantwortung hatte, die Großfamilie zu ernähren. Das heißt, er hatte wahrscheinlich auch größere Kosten, also hat er mehr bekommen. Und jetzt wurde das Erbe aber normalerweise dann verteilt, wenn der Vater gestorben ist und nicht schon vorher. Und der Jüngere kommt jetzt her und sagt, Papa, ich will es jetzt haben. Das ist eine ziemliche Frechheit. Das ist eigentlich eine richtige Unverschämtheit. Manche Ausleger sagen, das kommt einem Todeswunsch gleich. Weil er im Prinzip sagt, ich wünschte mir, du wärst schon längst tot, Papa, damit ich endlich an mein Erbe komme. Und die erste Überraschung in diesem Gleichnis ist, dass der Vater nicht sagt, halt die Gosch, du Saubub, dir bringe ich erstmal Anstand bei. Nee, er geht sogar drauf ein. Er verteilt das Vermögen. Wir wissen jetzt nicht, ob der Sohn das komplette Drittel inklusive Landanteil bekommen hat. Kann gut sein. Jedenfalls bekommt er es nicht in bar ausgezahlt, sondern oder per Online-Banking oder so, sondern er bekommt es in Form von Herden, von Naturalien, von Töpfen und so. Es ist so, als ob ihr euer BAföG in Dönern ausgezahlt bekommen würdet. Also nicht so die praktische Währung. Ich sag, ich müsste da morgen mal so eine Petition starten. Ich finde es eine gute Idee. Also für die Zwecke des jüngeren Sohnes ist das überhaupt nicht praktisch, was er hier bekommt. Weil der hat nicht vor, da zu bleiben und weiter auf dem Hof zu leben und mitzuarbeiten, sondern der will weg. Und der will schon gar nicht Vieh hüten. So, das ist nicht sein Lebenstraum. Und deshalb verkauft er alles so schnell, wie es geht. Und falls auch Land dabei war und er das Land verkauft hat, dann war das nochmal ein Affront, nochmal eigentlich eine Beleidigung. Weil in der damaligen Kultur war man sehr stark mit dem Land verbunden, ja. Das war ein Stück der Familie. Da haben ja schon die Eltern und die Großeltern und die Urgroßeltern gelebt. Und das ist ein Stück Identität. Und wenn der das einfach so verkauft, einfach nur, damit er das Geld hat, ziemlich krass. Die Frage ist, wofür macht er das alles? Was hat er vor? Der jüngere Sohn ist getrieben von seinem persönlichen Glück. Er will seinen Traum von Freiheit verwirklichen. Weg von allen Autoritäten. Weg von Gott, weg vom Vater, weg vom älteren Bruder, weg von allen Besserwissern, weg von allen Moralaposteln. Weg von allen religiösen und moralischen Gesetzen und Regeln, von allen Einschränkungen, von Traditionen, von Konventionen, von den Erwartungen der Familie, von den Erwartungen des Dorfes, von den Erwartungen der Gesellschaft. Er will ausbrechen und er will aufbrechen. Er will selbst entscheiden, wer er ist, was richtig und falsch ist und wie sein Leben aussehen soll. Und seine Antwort auf die Frage, wie werde ich glücklich, ist das Spaßprinzip. Minimale Arbeit, minimale Verantwortung, maximaler Spaß. Und das heißt zum Beispiel, er gibt sein Geld vor allem für sich selbst aus. Für seine Bedürfnisse, für seine Hobbys, für seine Erlebnisse, vielleicht auch für seine Freunde, solange es ihn glücklich macht. Das heißt, er hat Beziehungen und Affären und Sex, solange es sich gut anfühlt. Solange es ihm was bringt, aber immer mit einer offenen Hintertür. Ja, nicht zu viel Verbindlichkeit. Ja, nicht irgendwie das Versprechen, treu zu sein oder die Bereitschaft, sich für jemanden aufzuopfern oder die Verantwortung für Kids. Er will das Leben auskosten. Er will alles mitnehmen, was geht. Er will den Moment genießen. Es gilt nämlich YOLO. You only live once. Du lebst nur einmal. Vielleicht kommt dir das ein oder andere bekannt vor. Wie beantwortest du eigentlich die Frage, wie werde ich glücklich? Was ist dein Traum von Freiheit? Eine Frage, die ich gerne Leuten stelle, ist, wenn du 1 Million Euro zur freien Verfügung hättest, was würdest du damit machen? In dieser Geschichte ist es so, dass das Glück und die Freiheit vom jüngeren Sohn von relativ kurzer Dauer sind. Er kommt nämlich in eine fette Krise rein. Zum einen ist sein Geld alle. Das ist wohl auch ein bisschen selbst verschuldet. Zum anderen kommt eine Hungersnot dazu und dafür kann er nichts. Und jetzt hat er ein echtes existenzielles Problem. Er muss um sein Überleben kämpfen. Und er sucht sich jetzt Arbeit bei einem wohlhabenden Mann, einem Bürger des Landes, heißt es hier. Und vielleicht wollte der Bürger ihn sogar abwimmeln. Er bietet ihm nämlich einen Job an, Schweine zu hüten. Der jüngere Sohn war aber ein Jude und für Juden sind Schweine unreine Tiere, vor denen sie sich ekelten. Also Schweinefleisch essen ging gar nicht und Schweine hüten sowieso nicht. Das war tabu. Und vielleicht dachte sich dieser Bürger, wenn ich ihm den Job anbiete, dann bin ich ihn los. Aber der jüngere Sohn ist so am Ende, so verzweifelt, so hungrig, dass er ein Stück Selbstachtung verliert und sich selbst zum Schweinehüten runterlässt. Doch selbst dabei verdient er dann nicht genug, um sich zu ernähren und darf noch nicht mal das Schweinefutter essen. Und jetzt, wo mit seinen eigenen Möglichkeiten völlig am Ende ist, da heißt es jetzt, er kommt zu sich oder er kommt zur Besinnung. Zum ersten Mal gesteht er sich einen Fehler ein. Zum ersten Mal gibt er zu, dass er Hilfe braucht. Zum ersten Mal realisiert er, was er eigentlich an seinem Vater hat. Bei seinem Vater werden die Arbeitskräfte nicht skrupellos ausgebeutet, wie da, wo er jetzt gerade arbeitet. Da gibt es Fairness, da gibt es Essen, da gibt es gute Bedingungen. Und dann entschließt er sich, zurückzukehren. Und dabei weiß er, er hat das Recht auf alle Ansprüche verloren. Er hat seinen Vater beleidigt, er hat die Familienehre verletzt, er hat wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Er kann nur noch bitten. Er kann nur noch hoffen, gnädig behandelt zu werden, vielleicht als Tagelöhner geduldet zu werden. Und mit dieser Einstellung zieht er los. Ich glaube, dass diese Geschichte ziemlich typisch ist. Unser Leben zieht oft super schnell vorbei und über weite Strecken läuft es auch richtig gut. Und dann geht plötzlich eine Beziehung in die Brüche. Oder man verliert den Job. Oder man bekommt eine Krebsdiagnose. Und plötzlich ist alles anders. Und oft tritt dann genau sowas ein wie hier, wie eine Besinnung, ein zu sich selbst kommen. Oft sind es die Krisen in unserem Leben, wo wir zum ersten Mal denken, oh, vielleicht kann mir ja Gott helfen. Oft sind das die Momente, wo wir zum ersten Mal bereit sind, Fehler einzugestehen. Braucht es immer Krisen in unserem Leben, um Gott zu finden? Ich glaube nicht, dass es nötig ist, aber ich glaube, dass es typisch ist. Vielleicht ist das sogar der Grund, warum Gott manches Leid in unserem Leben zulässt. Die Momente, in denen ich Gott am stärksten erlebt habe, waren genau die Momente, wo ich am schwächsten war, wo mir die Hände gebunden waren und wo ich auf Gott angewiesen war. Sachen wie irgendwie Studienabbruch, Beziehungsgeschichten, Verhaltensweisen, die ich ändern wollte, oder Abgabetermine. Ja, objektiv sind es kleine Krisen, ich bin relativ behütet, aber subjektiv waren das schon größere Sachen. Und die Momente waren alles andere als schön. Aber sie haben aus meiner vermeintlichen Selbstsicherheit und Selbstgenügsamkeit mich da rausgeworfen und mich mit der Realität konfrontiert, dass ich ein Sünder bin, dass ich mein Leben nicht im Griff habe und dass ich Gott brauche. Das Entscheidende ist aber nicht die Krise, sondern die Haltung, die man daraus lernen kann. Das Einzige, was dem jüngeren Sohn im Weg stand, um zu seinem Vater zurückzukehren, war er selbst. Am Anfang war es überhaupt der Wunsch, bei seinem Vater zu sein, den er nicht hatte, und danach war es sein Stolz. Bei ihm musste der Leidensdruck so groß werden, dass er bereit war, endlich zurückzukehren. Das ist der jüngere Sohn. Der ältere Sohn wird uns dann in Vers 25 vorgestellt. Und da begegnen wir ihn zum ersten Mal auf dem Feld. Und der ist da und er hört vom Feld, wo er auf dem Rückweg ist, Musik und Tanz und bekommt dann mit, oh, mein jüngerer Bruder ist mittlerweile zurück und mein Vater schmeißt gerade eine Riesenparty für den. Wie reagiert er? Er wird wütend. Wütend darüber, dass sein Vater mit seinem Bruder feiert. Er ist genauso wütend wie die Pharisäer, die wütend sind, dass Jesus mit den Sündern ist. Vielleicht denkst du, Junge, jetzt hab dich mal nicht so. Ja? Wo ist denn dein Problem? Ja, das Problem, was er hat, das sehen wir in seiner Antwort, die er dem Vater gibt,
als sein Vater ihn bittet, mitzufeiern und reinzukommen. Das steht in Vers 29 und 30. Da steht: So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen einzigen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Was er hier sagt ist: Das ist unfair. Das ist ungerecht. Ich schufte mich hier jahrelang gewissenhaft ab und krieg nichts dafür. Und der liegt auf der faulen Haut, verprasst das ganze Geld und wird dafür auch noch belohnt. Und es geht ihm so unter die Haut, dass er richtig ausfällig wird. Schaut mal, wie er über seinen Bruder spricht. Dieser Mensch da. Und dann sagt er nicht mein Bruder, sondern er sagt dein Sohn. Er redet richtig verachtend über seinen Bruder. Und er verweigert auch seinem Vater die typisch respektvolle Anrede Vater. Es war damals total wichtig, dass man Respektpersonen und seine Eltern richtig anspricht. Und hier sagt er nicht Vater, er redet einfach drauf los, macht ihm knallhart ins Gesicht den Vorwurf und weigert sich dann, auf die Bitte seines Vaters einzugehen. Er untergräbt öffentlich seine Autorität und das war in der Kultur heftig. Und plötzlich sehen wir jetzt hinter die Kulissen der vorbildhafte, gewissenhafte, fleißige, anständige, freundliche ältere Sohn hat bei genauem Hinsehen ein genauso kaputtes Verhältnis zu seinem Vater wie der Jüngere. Er sagt seinem Vater: Komm endlich deiner Pflicht nach, du schuldest mir für meine harte Arbeit eine fette Party mit meinen Freunden. Wohlgemerkt nicht eine Party mit meinem Vater und meinem Bruder, sondern nur mit meinen Freunden. Wie kommt es dazu? Der ältere Sohn beantwortet die gleiche Frage: Wie werde ich glücklich? Anders als der jüngere Sohn. Er beantwortet sie nicht mit dem Spaßprinzip, sondern mit dem Leistungsprinzip. Sein größtes Ziel ist nicht die Freiheit, sondern Anerkennung und Ehre. Deswegen ist er nicht gegen Regeln oder moralische Gesetze oder sogar religiöse Gebote. Er ist nicht gegen Konventionen und Traditionen. Er macht sie sich zunutze. Er passt sich an, weil er sich sagt: Wenn ich das alles tue, dann zahlt sich das schlussendlich aus. Dann werde ich dafür belohnt. Und so werden die ganzen Erwartungen und Ansprüche, die an ihn gestellt werden, zu dem, was ihn in seinem Leben antreibt. Und die große Ironie dabei ist, dass er sich in Wirklichkeit gar nicht so sehr vom jüngeren Sohn unterscheidet. Beide wollen nämlich ihr eigenes Glück und ihren eigenen Vorteil. Sie suchen es nur auf unterschiedlichen Wegen. Beide interessieren sich letztendlich nur für das, was sie vom Vater bekommen können, aber nicht für den Vater selbst. Sie wollen es nur auf unterschiedlichem Weg bekommen. Beide wollen den Vater für ihre Zwecke einspannen. Beide haben eine gebrochene, kaputte Beziehung zum Vater und rebellieren gegen ihn. Nur auf unterschiedlichem Wege. Der eine macht es offensichtlich, indem er sich das Erbe auszahlen lässt und wegzieht und Party macht. Und der andere macht es einfach subtil. Aber diese subtile Rebellion vom Älteren, die tritt genau dann zutage, wenn er auf Gnade stößt. Denn Gnade stellt das Prinzip, auf dem er sein Leben aufbaut, grundsätzlich in Frage. Es stellt es auf den Kopf. Wenn der jüngere Sohn, ohne irgendetwas zu tun, das Riesenfest mit dem Mastkalb bekommt, hebelt das die komplette Leistung und die Lebensleistung des älteren Bruders aus. Wofür habe ich dann jahrelang gearbeitet? Hast du schon mal den Satz gehört oder vielleicht sogar selber gesagt: Warum muss mir das alles passieren? Ich habe doch immer gut gelebt, ich habe anderen geholfen. Vielleicht sogar gebetet. Dahinter steckt das Leistungsprinzip. Hast du das nur gemacht, damit dir nichts Schlechtes passiert oder damit du was Gutes dafür bekommst? Wenn der Grund dafür, dass ich ein gutes und moralisches Leben führe, dass ich vielleicht sogar ein religiöses Leben führe, nur in der Belohnung liegt, dann werde ich mich nicht freuen können, wenn andere eine Belohnung bekommen, obwohl sie nicht entsprechend gelebt haben. Ich werde es anderen nicht gönnen können, dass es ihnen gut geht, obwohl sie nichts dafür gemacht haben. Und ich werde auf sie herabschauen. Ich werde da eine Subkultur bilden, mit all den Leuten, die nach meinen Werten und meinen Maßstäben leben. Ich werde wie der ältere Bruder nur mit meinen Freunden feiern wollen. Ich werde wie die Pharisäer mich nur mit meinesgleichen treffen wollen. Und ich werde nicht verstehen, warum Jesus mit Sündern ist. Wisst ihr, wie schockierend es ist, das bei sich selbst zu entdecken? Ich bin auch ein Ältester. Ich habe immer die Erwartungen erfüllt, habe immer Leistung gebracht und habe das Gute und in meinem Fall das gläubige Leben gelebt. Und dann lese ich so ein Gleichnis und finde mich plötzlich da drin wieder. und fühle mich von Jesus ertappt und merke, wie sehr meine Beziehung zu Gott auf Leistung gebaut ist. Und merke an manchen Stellen, wie ich mich für was Besseres halte oder auf manche Leute runterschaue. Oder merke, wie ich in der Subkultur von Gleichdenkenden gelandet bin. Und dann schaue ich mir die Kirchen an und merke, wow, da sitzen ja lauter ältere Brüder. Kein Wunder, dass das unattraktiv ist. Beim Nachdenken über dieses Gleichnis kam mir der Gedanke, vielleicht hat ja der jüngere Sohn seinen älteren Bruder beobachtet. Vielleicht hat er ja das Leistungsprinzip durchschaut und gesagt, so will ich nicht leben und ist deshalb ausgebrochen. Und ich frage mich, wie viele Menschen lehnen Gott ab, lehnen Glauben ab, weil sie denken, es bedeutet, ich muss ein älterer Bruder werden. Es bedeutet, ich muss als guter Mensch leben, ich muss die Regeln und die Gebote erfüllen, damit ich belohnt werde. Die denken, Beziehung zu Gott bedeutet, ein Angestelltenverhältnis zu Gott zu haben. Aber nicht nur gläubige Menschen können ältere Brüder sein. Mir wird manchmal gesagt, ey Toni, das ist doch reines Wunschdenken, dass es da einen liebenden Gott gibt, der für dich sorgt. Ja, dass es irgendwann eine Auferstehung von den Toten gibt, dass Gott die Welt wieder in Ordnung bringt. Das ist doch reines Wunschdenken, Toni. Und manchmal frage ich dann zurück und sage, naja, was wäre denn, wenn du dich irrst und es Gott wirklich gibt? Was würdest du ihm dann sagen? Und meistens, eigentlich in 100% der Fälle, kommt dann die Antwort, naja, ich war ja ein guter Mensch und Gott wird mich schon akzeptieren. Ich habe mich mal mit einem Mann unterhalten, der hat gesagt, ich will mir einfach jeden Abend in den Spiegel schauen können, mir auf die Schulter klopfen können und sagen können, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und dann ist gut. Und so lebe ich. Und das reicht. Und an dem Punkt frage ich mich dann, wer hier wirklich mit Wunschdenken lebt. Ja, du leugnest Gottes Existenz. Ist nicht gerade schmeichelhaft für Gott? Die Frage war dir auch nie wichtig genug, um dich ernsthaft damit zu beschäftigen, Zeit und Herzblut reinzustecken, dem nachzugehen, ihn zu finden. Für Witze war er vielleicht gut. Während der ganzen Zeit hast du von Gottes Großzügigkeit gelebt, von seiner Gnade profitiert. Er hat dir dein Leben geschenkt, das Herz, das Moment für Moment schlägt, jeden Atemzug, den du machst. Er hat dich bewahrt vor Unglück und Krieg. Er hat dir eine Versorgung gegeben über deine Grundbedürfnisse hinaus, Möglichkeiten für Bildung und Arbeit, ohne dass du ihm dafür Dankbarkeit gezeigt hättest. Und dann willst du am Ende sagen, ich war so ein guter Mensch, Gott, du bist jetzt verpflichtet, mir Gutes zu tun. Wer macht sich hier eigentlich was vor? Jesus raubt uns mit diesem Gleichnis diese Illusion. Er sagt, du kannst nicht kommen mit, schau mal Gott, wie gut ich war, was ich alles Gutes getan habe. Du musst mir jetzt als Gegenleistung auch eine Party schmeißen, du musst mich gut behandeln, du musst das und das und das machen. Wer darauf besteht, dass er gut genug ist, dass Gott ihm etwas schuldet, dass Gott ihn so und so behandeln muss, dass seine eigene Leistung eine Gegenleistung erfordert, der schließt sich selbst vom Reich Gottes aus. Der wird nicht die Freude des Himmels erleben, der wird wie der ältere Bruder freudlos draußen auf dem Feld bleiben. Der Schocker, den Jesus hier bringt, und es ist ein Schocker, ist, er sagt, dein gutes und dein soziales und dein ökologisch verantwortliches Leben kann dir die Beziehung zu Gott genauso kaputt machen wie ein schlechtes, asoziales, umweltschädliches Leben. Deine guten Taten können dich genauso von Gott trennen wie deine schlechten Taten. Nämlich genau dann, wenn du darauf bestehst, dass das die Grundlage für die Beziehung ist. Wenn du sie zum Verhandeln einbringst und sagst, dafür schuldest du mir was als Gegenleistung. Und das ist eine defizitäre Beziehung, wenn es überhaupt eine Beziehung ist. Und Jesus zeigt uns mit diesem Gleichnis ganz eindrücklich, dass es nicht die Art Beziehung ist, die Gott will. Und schaut mal, wie am Schluss die Rollen vertauscht sind. Am Anfang ist es der Jüngere, der weit weg war. Und der Ältere war nah dran am Vater. Jetzt ist es so, dass der Jüngere drinnen ist auf der Party und der Ältere steht draußen auf dem Feld. Der Outsider ist jetzt der Insider und der Insider ist jetzt der Outsider. Der Jüngere, der war ungehorsam und hat rebelliert. Und jetzt wird plötzlich der gehorsame ältere Sohn ungehorsam, weil er nicht reingeht. Der jüngere Sohn, der bereit war, nur noch als Angestellter für seinen Vater zu arbeiten, wird als vollwertiger Sohn aufgenommen. Der Ältere, der meint, ein vollwertiger Sohn zu sein, lebt effektiv nur in einem Angestelltenverhältnis zu seinem Vater. Beide schlussendlich stehen sich in ihrer Beziehung zu ihrem Vater selbst im Weg. Beide müssen genau den gleichen Weg gehen. Sie müssen nämlich ihren Stolz abgeben. Der Jüngere muss sich eingestehen, dass er gescheitert ist, seine Bedürftigkeit eingestehen und sich beschenken lassen. Und der Ältere muss genauso seinen Stolz abgeben, nur das zu beanspruchen, was er sich erarbeitet hat, und muss sich auch beschenken lassen. Und Jesus lässt hier die Reaktion des älteren Bruders ganz bewusst offen, weil er die Pharisäer fragen will, und, kommt ihr mit auf die Party? Und weil er uns fragen will, und, lasst ihr euch auf eine Beziehung mit Gott ein, in der er euch einfach so beschenkt, ohne dass ihr irgendwas dafür tun müsst? Und das bringt uns zum Vater. Dieses Gleichnis wird oft das Gleichnis vom verlorenen Sohn genannt. Wir haben jetzt schon gesehen, dass es eigentlich das Gleichnis von zwei verlorenen Söhnen ist. Im Englischen wird es genannt The Prodigal Son, und Prodigal bedeutet verschwenderisch, also der verschwenderische Sohn. Und es gibt einen Autor, der hat ein Buch geschrieben und der hat dieses Gleichnis The Prodigal God genannt, der verschwenderische Gott. Und das trifft den Kern der Geschichte ziemlich gut. Es gibt in der Bibel zwei Formen von Verschwendung. Es gibt die schlechte Form der Verschwendung, die aus Egoismus sich speist, und es gibt die gute Form der Verschwendung, die sich aus Liebe speist. Und Gott ist in diesem positiven Sinn verschwenderisch. Schaut mal, wie der Vater hier ist. Er lässt beiden Söhnen unglaublich viel Freiheit. Der jüngere Bruder darf einfach gehen. Der Vater teilt seinen Besitz, er verbietet es ihm nicht. Er lässt ihn einfach rausgehen, er sendet keinen Suchtrupp hinterher, er überwacht ihn nicht, er setzt ihn nicht unter Druck zurückzukommen, sondern er sagt, gut, deine Entscheidung, ich respektiere dich. Und genauso ist es beim älteren Bruder. Er hätte ihm befehlen können und sagen können, hey, komm du rein und feier mit, ich bin dein Vater. Es geht hier um Familienehre, das hast du zu tun. Aber das macht er nicht. Er hätte einen Diener rausschicken können und sagen können, komm rein. Nee, der Vater kommt zu ihm und bittet ihn. Und sagt, bitte komm rein. Aber er lässt ihm die Freiheit, draußen zu bleiben. Und Jesus sagt, Gott lässt dir in deinem Leben genauso die Freiheit. Und vielleicht ist das sogar der Grund, warum Gott sich nicht offensichtlicher zeigt, als wir uns das manchmal wünschen. Weil er sich nicht aufzwingen will. Weil er sich wünscht, dass wir von uns aus zu ihm kommen, freiwillig. Der Vater lässt nicht nur viel Freiheit, er hat eine unglaubliche Sehnsucht. Er hat eine Sehnsucht nach dem jüngeren Sohn. Er wartet auf den Tag, an dem sein Sohn endlich wiederkommt. Und wir wissen nicht, wie lange er wartet. Vielleicht waren es Wochen, vielleicht waren es Monate, vielleicht waren es Jahre. Aber an jedem einzelnen Tag sehnt er sich danach, dass endlich Versöhnung passiert, dass er seinen Sohn endlich mal wiedersehen kann. Und das Gleiche gilt für den älteren Sohn. Er sagt nicht, es ist dein Problem, wenn du nicht mitfeiern kannst, wenn du dich nicht freuen kannst, sondern er wünscht sich so sehr, dass der ältere Sohn auch mitfeiert und mit dabei ist. Er hat eine Sehnsucht nach ihm. Und deswegen geht er raus und kritisiert ihn nicht und er verteidigt sich auch nicht gegen die Vorwürfe, sondern er lädt ihn ein und sagt, komm doch mit und feier doch mit. Und Jesus sagt uns hier, es gibt einen Gott, der an dir interessiert ist, der sich nach dir sehnt, ob du an ihn glaubst oder nicht, ob du vielleicht schon 30 Jahre lang Christ bist und es nicht realisiert hast oder einfach vergessen hast. Es gibt einen Gott, der sich nach dir sehnt, der sich wünscht, mit dir Beziehung zu haben. Gott hat nicht nur eine Sehnsucht nach uns, er schenkt auch unglaublich viel Gnade. Der jüngere Sohn kommt zurück. Und man könnte ja denken, dass der Vater ihm jetzt wenigstens andeutungsweise sagt, ey, das war jetzt, was war denn das für eine Aktion? Dass ihm irgendwie einen kleinen Vorwurf macht. Nichts, 0, nichts. Keine Andeutung von irgendeinem Vorwurf. Er lässt seinen jüngeren Sohn noch nicht mal ausreden. Der hat ja eine Rede geprobt, bei den Schweinen noch. Ich werde das und das sagen. Diese Rede will er dann halten. Und wenn ihr mal genau vergleicht, was er dann eigentlich sagt, dann fällt ihm der Vater ins Wort. Er unterbricht ihn. Der Vater ist an seinem Tagelöhnergeschwafel überhaupt nicht interessiert. Er will ihn wieder aufnehmen, ja? Und er rennt auf ihn zu und er umarmt ihn und er küsst ihn, obwohl der stinkt und eingesaut ist wie nichts, ja? Und er rennt und bringt ihm das beste Gewand, nicht irgendein gutes, ein schönes Gewand, sondern das beste Gewand, was er im Haus hat. Er bringt ihm einen Ring, er bringt ihm Sandalen und das sind alles symbolische Dinge, die bedeuten, dass er als vollwertiges Familienmitglied wieder aufgenommen wird. Er ist wieder vollwertig Sohn. Er wird nicht nur als Tagelöhner aufgenommen. Er wird nicht als Sohn zweiter Klasse aufgenommen, sondern als vollwertiger Sohn. Seine Vergangenheit, seine Fehler, alles, was er gemacht hat, ist einfach weggewischt. Das ist Gnade. Und genauso geht der Vater auch mit dem Älteren um. Er sagt ihm, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du hättest jederzeit feiern können. Du hättest jederzeit eine Party schmeißen können. Es gibt nichts, was mir gehört, was ich dir vorenthalten werde. Ich liebe dich einfach so, unabhängig von dem, was du für mich arbeitest oder nicht. Unabhängig von dem, was du für mich leistest oder nicht. Das ist Gnade. Und Jesus sagt, Gott hat so eine verschwenderische Gnade für dich. Deine Geschichte spielt keine Rolle. Ob du religiös bist oder nicht, was für eine Vergangenheit du hast, es gibt nichts, was dich von Gottes Gnade disqualifizieren kann. Und als Letztes sehen wir einen Vater, der so sehr liebt, dass er bereit ist, seinen Ruf zu verlieren. Er rennt ja auf den jüngeren Sohn zu, als er ihn von Weitem sieht. Damals war es so, dass gestandene ältere Herren und Patriarchen nicht rennen. Das gehört sich nicht so. Ja? Man muss ja würdigen Schrittes umherlaufen. Was er hier macht ist, er muss sein Gewand hochziehen, seine Knöchel entblößen, damit er nicht stolpert, und er rennt drauf los und macht sich eigentlich ein bisschen zum Gelächter vom Dorf. Aber das ist ihm wurscht, das ist ihm völlig egal. Sein Ruf ist ihm egal, weil er sagt, ich liebe meinen Sohn und dafür bin ich bereit, meinen Ruf zu verlieren. Und beim Älteren ist es genauso. Der Vater ist eigentlich die wichtigste Person beim Fest und der jüngere Sohn natürlich. Er ist der Ehrengast, er ist derjenige, der die Party schmeißt. Er ist sowas wie der Bräutigam auf der Hochzeit. Der sollte eigentlich nicht beim Höhepunkt der Party einfach verschwinden und rausgehen, um irgendwelche privaten Angelegenheiten zu regeln. Er sollte irgendjemanden schicken, der das für ihn erledigt. Aber das ist ihm egal. Es ist ihm egal, was die anderen Leute denken. Es ist ihm egal, was die Konvention der Zeit ist. Er liebt seinen älteren Sohn so sehr, dass er sagt, ich lasse die Leute hier bei der Party, ich gehe persönlich raus und ich riskiere auch dumm dazustehen, falls der meine Einladung ausschlägt. Aber meine Liebe ist die, das, was mich antreibt. Liebe, die so bereit ist, ihren Ruf zu verlieren. Ist es nur eine schöne Geschichte? Nee. Das, was am Kreuz passiert ist, als Jesus gestorben ist, ist genau das. Dass Gott seinen Ruf verliert, weil er uns so sehr liebt. Am Kreuz zu sterben war so ziemlich das Schlimmste, was einem Menschen passieren konnte. Römer wurden nie gekreuzigt. Das war zu weit unten. Das war unter aller Würde. Nur Schwerverbrecher wurden gekreuzigt. Das war stigmatisiert. Dann war es wirklich aus. Das war das Schlimmste. Und es ist interessant, wenn man in die Katakomben geht, wo sich Christen versteckt haben in den ersten Jahrhunderten nach Christus, da haben die ganz viele christliche Symbole in die Wände geritzt. Fische, Hirten, alles Mögliche an christlichen Symbolen. Aber Kreuze sind nicht dabei. Warum? Weil Kreuze waren das Schlimmste überhaupt. Das war ein Folterinstrument, das war ein Elektrostuhl. Das war kein schönes Schmuckstück. Das war was, wofür man sich eigentlich geschämt hat. Und es hat schon immer Spott auf sich gezogen. Die Inschrift über dem Kreuz war Jesus, König der Juden. Jesus hängt da mit einer Dornenkrone. Das war Spott pur. Die Leute, die vorbeigelaufen sind, haben gespottet. Wer ist denn das? Das soll Gott sein? Das soll der Retter der Welt sein? Es gibt Abbildungen, das sind eigentlich Spott-Comics auf Christen von einem Esel, der am Kreuz hängt. Wo man sich drüber lustig gemacht hat. Das ist der, den die anbeten, ein Esel, der am Kreuz hängt. Gottes väterliche Liebe war sich nicht zu schade, den Ansehen und den Ruf zu verlieren, um uns zu gewinnen. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Er hat eine Liebe für uns, die so tief geht, dass er sagt, ich bin bereit, dumm dazustehen, meinen Ruf zu verlieren, als Abschaum zu gelten, damit ich eine Beziehung zu euch haben kann, damit ihr meine Kinder werdet. Ich möchte zum Schluss ein Zitat vorlesen. Ich habe einige im Programmheft abgedruckt, dieses hier nicht, also hört gut zu. Wenn du einschätzen willst, wie gut eine Person den christlichen Glauben versteht, dann finde heraus, wie wichtig ihm der Gedanke ist, Gottes Kind zu sein und Gott als Vater zu haben. Wenn das nicht der Gedanke ist, der ihn motiviert, seine Anbetung, sein Gebet und seine ganze Lebenseinstellung prägt, bedeutet das, dass er den christlichen Glauben nur wenig verstanden hat.